Ich habe vor etwa 2 Jahren in meiner Stadt bei Papa John's gearbeitet, während ich Online-Kurse an der Universität belegte. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich bei Papa John's arbeiten möchte, geschweige denn in irgendeinem Fastfood-Laden. Aber sie waren flexibel mit meiner Verfügbarkeit wegen der Kurse unter der Woche. Ich arbeitete 3 Tage die Woche, Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils mit Schichtende als Lieferfahrer. Sicher kennen alle die Grunddynamik. Im Wesentlichen wartete ich im Laden auf die Bestellungen, die ich 1 oder 2 auf einmal auslieferte. Unsere Filiale von Papa John's war nicht immer sehr beschäftigt, also verbrachte ich die meiste Zeit im Hinterraum, sprach mit meinen Kornkollegen und wartete, dass die Zeit verging. Kurz nach 23 Uhr kam ein Anruf. Mein Kollege nahm ihn entgegen und gab die Bestellung ein, schob sie dann schnell in den Ofen und kurz darauf holte ich sie heraus, um sie auszuliefern. Die Adresse war etwa 10 Minuten entfernt, in einem Viertel mit mittelgroßen Häusern. Ich kam zur Einfahrt, nahm die Pizza schnell auf und ging zur Haustür. Ich wollte gerade klingeln, als ich ein Blatt Papier an der Tür bemerkte. Darauf stand handschriftlich: Nicht klingeln oder die Türklingel benutzen. Ich las es mehrmals, dachte, es könnte mir sagen, das eine oder andere zu tun, aber nein, es sagte, dass ich beides nicht tun sollte. Es war ein völlig neues Blatt, also wusste ich, dass das Schild für mich bestimmt war, aber was sollte ich jetzt tun? Ich holte mein Telefon heraus und rief die Nummer der Bestellung an. Es klingelte einmal, dann hörte ich einen Klingelton aus dem Inneren des Hauses. Er war leise und gedämpft, wahrscheinlich von hinten, aber nach ein paar Klingeln verstummte er. Ich sah auf mein Telefon und der Anruf war abgelehnt. Seltsamerweise hörte oder sah ich keine Bewegung an den Fenstern. Ich trat näher an die Tür, um besser zuhören zu können. Es war völlig still, bis plötzlich chaotische Schritte die Treppe hinunterrannten, das ganze Haus erschütterten und direkt auf die Haustür zuliefen. Ich trat etwas zurück und versuchte, normal zu wirken, aber die plötzliche Aggressivität des Lärms erschreckte mich. Ein paar Sekunden vergingen, ohne dass die Tür geöffnet wurde, aber ich wusste, dass die Person direkt dahinter war. In der Annahme, dass sie mich durch den Türspion beobachtete, fühlte ich mich noch unbehaglicher. Ich weiß nicht, ob es wegen all dessen war, was passierte, oder einfach ein Instinkt, aber etwas sagte mir, dass hier etwas nicht stimmte. Wenn ich die anderen Häuser ansah, war die ganze Nachbarschaft dunkel. Nur ein paar wenige Lichter waren die Straße entlang eingeschaltet, was mein Gefühl von Gefahr verstärkte. Dann öffnete sich die Tür. »Ich habe Ihre Papa John's Pizza«, sagte ich. Der Mann sah mich mit einem leeren Blick an und nahm die Box aus meinen Händen. Sofort danach ertönte ein lauter Knall im Flur des Hauses. Ich schaute hinter den Mann, aber das Haus war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Und nur einen Moment später schlug die Tür mir ins Gesicht zu. Ich hörte, wie sie abgeschlossen wurde und dann schnell den Flur entlang lief. Danach war wieder alles still. Ich wartete eine Minute und lauschte, aber als ich keine weiteren Geräusche hörte, ging ich zurück zu meinem Auto und fuhr weg. Ich parkte auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Geschäfts und rief die Polizei, damit sie das Haus überprüften. Ich war mir über nichts sicher, aber ich wollte kein Risiko eingehen, es nicht zu melden. Später in der Nacht erhielt ich einen Anruf, dass sie nichts gefunden hatten, worüber man sich Sorgen machen müsste. Interessanterweise sagten sie, dass nur der Mann dort lebte, aber jemand anderes hätte dort sein müssen, um den Lärm zu verursachen, den ich gehört hatte, und von wo das Klingeln des Telefons kam. Es passierte nichts weiter, aber ich denke immer noch darüber nach, was genau in dieser Nacht geschehen ist. Es hätte einfach ein seltsamer Mann sein können und nichts weiter, aber die Möglichkeit, dass es etwas anderes war, hält mich nachts wach. Im Jahr 2020, als die Pandemie noch alle möglichen Arten von Chaos verursachte, begann ich, für Uber zu fahren, um über die Runden zu kommen. Ich war aus meinem Einzelhandelsjob entlassen worden und brauchte schnelles Einkommen. Das Merkwürdige an Fahrdiensten ist, dass man alle möglichen Arten von Menschen sieht, besonders wenn man nachts arbeitet wie ich. Es gab unangenehme Begegnungen, betrunkene Fahrgäste, seltsame Gespräche, aber nichts davon kommt dem nahe, was an einem Freitagabend im Oktober passierte. Es war kurz nach Mitternacht und ich hatte gerade jemanden in einem Hotel am Stadtrand abgesetzt. Meine App klingelte fast sofort mit einer neuen Anfrage. Der Abholort war etwa 6 Minuten entfernt, vor einer Bowlinghalle, die Teil eines Einkaufszentrums war. Nichts Ungewöhnliches. Der Name der Fahrt lautete Derek. Ich akzeptierte und fuhr dorthin. Die Gegend war ruhig, als ich ankam. Nur ein paar Lichter auf dem Parkplatz waren an. Es waren keine Autos zu sehen und die Bowlinghalle schien geschlossen. Aber da stand ein Mann allein unter einem der Lichter mit einem grauen Kapuzenpullover und Jeans. Er war groß, vielleicht 1,88 Meter, mit den Händen in den Taschen und gesenktem Kopf, als würde er auf seine Schuhe schauen. Als ich anhielt, sah er mich an, aber er grüßte nicht und bewegte sich nicht. Ich ließ das Fenster herunter und fragte, »Bist du Derek?« Er nickte langsam, ging auf das Auto zu und setzte sich auf den Rücksitz hinter mir. Ich startete die Fahrt und fragte ihn, ob das Ziel in der App korrekt sei. Eine Adresse etwa 20 Minuten entfernt in einem Wohnviertel, in dem ich noch nie gewesen war. Er sagte, »Ja, stimmt«, mit einer ruhigen, gelassenen Stimme. Ich erinnere mich, dass ich dachte, er klang ein wenig merkwürdig, nicht betrunken oder high, nur flach, emotionslos. Aber ich schenkte dem in dem Moment keine große Beachtung. Ich begann zu fahren und er sagte die nächsten 5 oder 6 Minuten kein Wort. Ich sah ihn ab und zu im Rückspiegel an und jedes Mal starrte er nach vorne. Nicht aus dem Fenster oder auf sein Handy, sondern direkt auf die Rückseite meines Kopfes. Ich versuchte das Schweigen zu brechen, indem ich fragte, wie sein Abend laufe. Er zögerte einen Moment und sagte, »Ich musste nur da raus.« Ich fragte, woher. Er sagte, »Spielt keine Rolle.« Also hakte ich nicht weiter nach. Wir fuhren noch ein Stück. Ungefähr 15 Minuten später bemerkte ich, dass wir uns dem Ziel näherten, aber die Adresse lag in einer sehr abgelegenen Gegend der Stadt. Keine Straßenlaternen, große Grundstücke und viele Bäume. Als wir uns näherten, lehnte er sich plötzlich nach vorne und sagte, »Eigentlich, kannst du da in die Einfahrt reinfahren?« Er zeigte auf ein Haus auf der rechten Seite. Das Haus war dunkel, keine Lichter innen oder außen. Es wirkte alt und verlassen, mit verwildertem Rasen und abblätternder Farbe. Es stand auch kein Auto in der Einfahrt. Ich fragte, »Ist das dein Haus?« Und er sagte, »Fahr einfach rein.« Ich zögerte, aber bog in die Einfahrt. Ich hielt in der Nähe des Hauseingangs an und stellte den Wagen auf Parken. Er stieg nicht aus. Ich sah ihn an und sagte, »Alles okay?« Er schaute zur Haustür und sagte, »Warte hier.« Dann stieg er aus und ging auf das Haus zu. Er ging nicht zur Haustür. Er ging um die Seite des Gebäudes herum und verschwand aus dem Blickfeld. Ich blieb dort etwa 2 Minuten sitzen und überlegte, was ich tun sollte. Die Fahrt lief technisch gesehen noch. Ich wollte nicht einfach wegfahren und eine Strafe riskieren, aber ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Mein Instinkt sagte mir, dass dieser Typ nicht einfach ins Haus ging, um etwas zu holen. Schließlich beendete ich die Fahrt manuell. Ich markierte sie als abgeschlossen und begann zurückzusetzen. Doch bevor ich den Rückwärtsgang einlegen konnte, sah ich ihn schnell auf das Auto zukommen. Seine Hände waren leer und er hatte einen seltsamen Ausdruck im Gesicht, wie wütend oder aufgeregt. Ich entriegelte die Türen, weil ich keine Konfrontation wollte, aber etwas in mir schrie, ihn nicht wieder einsteigen zu lassen. Er öffnete die hintere Tür, stieg ein und sagte, »Bring mich zu dem anderen Ort.« Ich fragte, welcher andere Ort. Er sagte, »Fahr einfach, ich sag dir's.« Ich sagte, »Du musst das in der App eingeben.« Er antwortete nicht, er sah mich nur durch den Spiegel an. Ich wiederholte, »Ich kann dich nirgendwo hinbringen, wenn du es nicht in die App einträgst.« Er sagte nichts. Nach ein paar Sekunden deutete er an, zurück zum Abholort zu fahren. Ich wollte nicht weiter diskutieren, also begann ich zurück zum Einkaufszentrum zu fahren. Die ganze Fahrt über fühlte ich eine Anspannung im Auto. Er sprach nicht, aber ich konnte fühlen, dass er mich beobachtete. Meine Armhaare stellten sich auf. Er starrte weiter auf die Rückseite meines Kopfes. Irgendwann versuchte ich, die Stimmung aufzulockern und sagte, »Schwierige Nacht.« Er antwortete, »Kann man so sagen.« Ich fragte, ob alles in Ordnung sei. Ordnung sei, und er sagte, »Noch nicht.« Ich stellte keine weiteren Fragen. Als wir im Einkaufszentrum ankamen, parkte ich unter demselben Licht, wo ich ihn abgeholt hatte. Aber bevor ich etwas sagen konnte, lehnte er sich nach vorne und fragte, »Hast du dich jemals gefragt, wie du sterben wirst?« Ich erstarrte. Ich lachte unsicher und sagte, Nicht wirklich etwas, worüber ich oft nachdenke. Er lachte nicht. Er lehnte sich nur zurück und sagte nach ein paar Sekunden: Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Dann öffnete er die Tür und stieg aus, ohne ein weiteres Wort. Er schloss die Tür nicht sofort. Er blieb einen Moment dort stehen, halb im Auto und halb draußen. Dann sah er mich an und sagte: Heute hast du den falschen Typen mitgenommen. Er schlug die Tür zu und verschwand in der Dunkelheit hinter der Bowlinghalle. Ich blieb noch eine Minute dort sitzen, zu aufgewühlt, um mich zu bewegen. Schließlich fuhr ich nach Hause und schaute ständig in die Spiegel. Als ich ankam, überprüfte ich die Fahrdetails noch einmal. Irgendetwas stimmte nicht. Der Name hatte sich geändert. Da stand nicht mehr Derek. Es war leer. Kein Name, kein Profilbild, keine Fahrthistorie. Es war, als hätte die Fahrt nie existiert. Ich kontaktierte den Uber-Support, um es zu melden, aber sie sagten mir, die Fahrtdaten seien nicht verfügbar. Sie meinten, manchmal passiere das, wenn die App abstürzt oder wenn der Fahrgast unterwegs storniert. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, dass ich die Fahrt abgeschlossen habe. Ich weiß, dass der Mann in mein Auto eingestiegen und wieder ausgestiegen ist. Und ich weiß, was er gesagt hat. Noch heute erinnere ich mich an diese Nacht. Jedes Mal, wenn ich an einem schwach beleuchteten Parkplatz eine Benachrichtigung erhalte oder ein stiller Fahrgast auf dem Rücksitz sitzt, ich erinnere mich an dieses Gefühl, dass etwas Schreckliches hätte passieren können, dass er vielleicht in letzter Sekunde seine Meinung geändert hat oder dass er vielleicht nie etwas vorhatte, sondern nur jemanden erschrecken wollte. Aber ich frage mich immer noch, was er meinte und ob er jemals das richtige Auto gefunden hat. Ich arbeitete die Nachtschicht an einer Tankstelle, weil ich knapp bei Kasse war und einen zweiten Job brauchte. Ich arbeitete dort ein paar Monate und ungefähr im zweiten oder dritten Monat begann dieser Typ regelmäßig sehr spät zu kommen. Immer so gegen 2 Uhr morgens. Er war etwa 1,80 Meter groß, hatte langes, strähniges Haar und kam immer mit einer großen Bierdose herein und ging dann wieder. Aber nach einer Weile fragte er mich eines Nachts nach meinem Namen. Ich sagte es ihm und er wiederholte nur: Rob, das gefällt mir, während er in sich hineinlachte. Er öffnete die Dose, die er gerade gekauft hatte, und verließ den Laden, während er mit sich selbst redete. Er war offensichtlich betrunken. In dieser Nacht fragte ich mich, ob er jedes Mal, wenn er in den Laden kam, trank und fuhr. Ich beobachtete ihn, wie er wegfuhr, bis er vom Tankstellengelände verschwunden war. Das ergab Sinn, er kaufte nie Benzin. Jedes Mal, wenn er hereinkam, kaufte er nur Alkohol. Danach sah ich ihn fast jede Nacht eine Zeit lang. Manche Nächte war er sichtbar betrunkener als an anderen. Und manchmal lehnte er sich einfach an ein Regal, ohne etwas zu sagen. Er begrüßte mich immer mit einem »Hey, Rob«, wenn er hereinkam. Eines Nachts lehnte er an einem Regal, trank die Dose, die er gerade gekauft hatte, sagte nichts und starrte einfach auf eine Wand. Schließlich fragte ich ihn nach seinem Namen. Er sah mich an, wartete etwa 5 Sekunden und sagte: »Bob«. Ich hatte immer das Gefühl, dass Bob ein typischer falscher Name ist, wenn jemand über seine Identität lügt. Ich fragte mich, ob ihm als erstes Bob einfiel, weil es sich auf meinen Namen reimte, aber ich akzeptierte es. Ich fragte ihn: »Also, Bob, wo arbeitest du?« Er lachte so laut, dass ich erschrak. Er sagte, er arbeite nicht. Die Regierung habe ihn bei seiner Arbeit völlig ruiniert. Ich hatte das Gefühl, dass er wieder betrunken war. Er sah mich wütend an, aber merkwürdigerweise sagte er: »Ich mag dich, Rob. Du wirkst, als wüsstest du, was du tust.« Ich verstand nicht, was er damit meinte, aber er verließ sofort den Laden. Ich sah ihn eine Weile nicht mehr. Ich würde sagen, es war mehr als eine Woche vergangen, was für einen Stammkunden wie ihn eine ziemlich lange Zeit war. Bob vermittelte mir immer ein seltsam beunruhigendes Gefühl. Ich nahm an, dass er normalerweise betrunken war, aber irgendetwas in seinem Privatleben stimmte eindeutig nicht. Eines stürmischen Abends, mit weniger Kunden als sonst, wahrscheinlich wegen des Unwetters, hörte ich den Türgong. Und ich hätte schwören können, dass ich, noch bevor ich hinsah, Bob erwartete. Als ich hinsah, war ich überrascht, tatsächlich ihn zu sehen. aber es war eine viel unheimlichere Version von Bob. Er war völlig durchnässt, trug keinen Regenmantel und keinen Schirm, nur ein dunkles Hemd und Jeans. Sein langes Haar war triefend nass und er stand neben der Tür und starrte an die Wand. Er wirkte wütend und gleichzeitig abwesend, als würden seine Gedanken woanders sein. Die Art, wie er dastand, ins Leere starrend und völlig durchnässt, machte mir Angst. Ich fragte ihn: »Bob, geht es dir gut?« Er drehte weder den Kopf noch bewegte er sich. Er stand still und sagte: »Ich habe etwas wirklich Schlimmes getan.« Ich fragte ihn, was er getan habe. Da sah er mich an und sagte: »Ich brauche einen Ort, um mich zu verstecken«, und ging an mir vorbei in den kleinen Flur zu den Toiletten. Er verschwand hinter der Wand und ich hörte, wie sich eine der Türen öffnete und wieder schloss. Ich fühlte mich mit Bob wirklich unwohl. Ich mochte seine Anwesenheit nie, wenn er im Laden war, und in dieser Nacht war etwas besonders seltsam. Er wirkte wie ein Zombie und der Kommentar »Ich habe etwas wirklich Schlimmes getan« war unglaublich beunruhigend. Es verging eine Weile und Bob kam nie aus der Toilette zurück. Ich nahm an, dass er wieder betrunken war, wahrscheinlich ohnmächtig geworden oder sich übergab. Wie auch immer, ich wollte nicht eingreifen. Das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass die Lichter ausgingen und der Laden völlig dunkel war. Ich stand in einer Tankstelle im Dunkeln, während eines Sturms mit einem betrunkenen, instabilen Mann. Ich nahm die Taschenlampe hinter der Theke und ging nach hinten in den Lagerraum und zum Sicherungskasten. Die Hintertür befand sich im selben Flur wie die Toiletten. Als ich an den beiden Toilettentüren vorbeiging, standen beide einen Spalt offen und Bob war in keiner von ihnen. Ich trat durch die Hintertür, wollte direkt zum Sicherungskasten gehen, blieb aber stehen, als ich ein leichtes Tropfen im Raum hörte und das Quietschen nasser Schuhe. Mein Herz sank mir in den Magen. Mit schwacher, ängstlicher Stimme sagte ich: »Bob!« Ich hörte Quietschen zu meiner Linken. Als ich die Taschenlampe in diese Ecke richtete, sah ich Bob mit weit aufgerissenen Augen auf mich zustürzen und schreien: »Ich werde dich umbringen!« Ich stieß ihn von mir weg, während er mir den Rücken zerkratzte. Ich rannte zur Vordertür. Er folgte mir nicht. Ich schnappte mir meine Regenjacke und rannte direkt zu meinem Auto. Ich setzte mich hinein, wählte den Notruf 110 und sprach mit einer Operatorin. Ich blieb mit ihr in der Leitung und es dauerte nicht lange, bis ein paar Polizisten bei mir eintrafen. Bob versteckte sich immer noch im Hinterraum, kauerte in einer Ecke, scheinbar wie ein wildes Tier. Seine Pupillen waren riesig. Erst da wurde mir klar, dass er unter irgendeiner Substanz stand. Sie nahmen ihn mit aufs Revier, nachdem ich ihnen erzählt hatte, dass er mich angegriffen, mir mit dem Tod gedroht und gesagt hatte, er habe etwas wirklich Schlimmes getan. Mehr als einen Monat später erfuhr ich, dass Bobs richtiger Name Martin war und er seine Ex-Frau brutal zu Tode geprügelt hatte. Es könnte in derselben Nacht gewesen sein, als er zur Tankstelle kam. Kurz gesagt, nach dieser Nacht wollte ich nie wieder eine Nachtschicht machen oder einen anderen Job haben. Als ich 18 war, bekam ich meinen ersten richtigen Job. Ich war gerade mit der Schule fertig und viel zu pleite, um mir Gedanken darüber zu machen, was es war. Glamourös war es definitiv nicht. Es war eine große Einzelhandelskette mit flackernden Lichtern und hässlichen blauen Poloshirts. Und natürlich Kunden, die immer irgendwie verärgert wirkten, aber es zahlte besser als Fastfood. Außerdem gab es Klimaanlage, also dachte ich mir, ich halte durch, bis ich etwas Besseres finde. Und ehrlich gesagt störte es mich nicht. Ich musste nicht viel nachdenken. Das Management mochte mich, weil ich pünktlich war und mich nicht beschwerte. Und mit fast allen verstand ich mich gut. Ich machte ein bisschen von allem. Regale auffüllen, lagern, Kundenservice, wenn sie verzweifelt waren. Ungefähr einen Monat später nahm mich einer der stellvertretenden Manager zur Seite, bot mir eine Nachtschicht an, sagte, sie hätten nachts Personalmangel und glaubten, ich könnte es schaffen. Es kam mit einer kleinen Gehaltserhöhung und mehr Stunden, also sagte ich ohne groß zu überlegen zu. Ich hatte ohnehin nichts anderes zu tun. Das Nachtteam war minimal, gerade genug, um die LKWs zu entladen und die Regale bis zum Morgen aufzufüllen. Da war Ernie, ein alter, rauer Typ, der schon ewig dort war. Ziemlich freundlich, aber er hatte immer einen seltsamen Glanz in den Augen, als wüsste er etwas, das du nicht weißt. Dann waren das Scott und Felix von der Reinigung, die meistens für sich blieben, außer wenn sie sich gegenseitig ärgerten. Und Amy, die Schichtleiterin. Sie war der ernste Typ, lief mit einem Klemmbrett herum, als hätte das Bedeutung. Aber zu mir war sie nett. Ich erinnere mich, dass ich dachte, okay, das wird ziemlich ruhig. Keine Kunden, gute Leute, einfache Arbeit. Aber in der ersten Woche warnten mich alle davor. Was auch immer auftauchte, wenn der Laden still wurde. Ich lachte, aber ich wünschte, ich hätte es nicht getan. In der ersten Nacht, als es erwähnt wurde, füllten wir gerade den Tierbedarf auf. Ich öffnete eine Kiste Hundefutter, als Ernie mit einem Wagen vorbeikam und sagte, »Hast du schon was Seltsames gesehen?« Ich sah auf. »Seltsam? Was meinst du?« Han grinste. »Dinge, die sich bewegen, Dinge, die verschwinden, Lichter, die in Abteilungen flackern, die wir nicht einmal betreten haben.« Scott streckte den Kopf um die Ecke, grinste mich an. »Erzähl ihm von der Gefriertür.« »Ach ja.« Ernie nickte. Letzten Monat, sagte er, ging er an der Tiefkühlabteilung vorbei und sah die Hintertür ganz offen. Die Kälte strömte heraus. Großer Fehler. Er wollte sie schließen und hörte jemanden in der Dunkelheit atmen. Kein Sprechen, nur atmen. Auch schlug er sie zu und rannte davon. Sie lachten. Es fühlte sich wie eine Tradition an, dem Neuen die Geistergeschichte zu erzählen. Auch spielte ich mit. Vielleicht war der Laden von gefrorenen Pizzen heimgesucht. Amy lachte nicht. Sie sah erst Ernie an, dann mich. Halte einfach den Kopf oben. Seltsame Dinge passieren. Versuch nicht, es zu erklären. Sag einfach jemandem Bescheid. Ich schrieb es der Langeweile zu. Die Nachtschicht macht etwas mit deinem Kopf. Die Stille, das Summen der Lichter, das Echo deiner eigenen Schritte. Und eine Weile lang sah ich persönlich nichts. Nichts Seltsames, nur überfüllte Regale und staubige Lagerecken. Aber irgendwann begann es. Zuerst ganz klein. Ich stellte einen Stapel Bleichmittelflaschen ans Ende eines Ganges, ging weg, um die nächste Palette zu holen, und als ich zurückkam, waren zwei verschwunden. Ich dachte, vielleicht hatte Felix sie beim Putzen verschoben, um mich zu ärgern. Aber ich fand eine in der Spielzeugabteilung und eine im Gartencenter. Einfach so, als hätte jemand sie durch den Laden getragen und abgestellt. Eine andere Nacht brachte ich Ware in die Apotheke, und ich schwöre, ich ging an einem komplett vollen Regal vorbei. Eine Minute später kam ich zurück und die Hälfte war leer. Niemand sonst war in dem Gang. Keine Geräusche, nichts. Ich begann, die anderen genauer zu beobachten. Ernie schien der Typ, der gerne scherzte. Er hatte diese schelmische Energie eines alten Mannes und liebte es, Geschichten zu erzählen. Ich dachte, er würde mich veräppeln, die Tradition am Leben halten. Auch blieb ich ein paar Nächte nah bei ihm. Aber jedes Mal, wenn etwas Seltsames passierte, war er nicht in der Nähe. Eines Nachts, während ich in der Saisonabteilung arbeitete, hörte ich eine Tür in der Nähe der Ladezone zuschlagen. Ich rief, dachte, es wäre Scott oder Felix, aber niemand antwortete. Ich ging nach hinten und fand die Tür zum Elektrozimmer einen Spalt offen, und diese Tür war immer verschlossen. Ich ging nicht hinein. Von da an begannen die Dinge sich zu steigern. Ich fand beleuchtete Gänge ohne Grund, Inventarwagen, die ich nie berührt hatte, standen plötzlich 6 Meter weiter weg. Sogar Amy wirkte zunehmend unruhig. Sie hörte auf, es herunterzuspielen oder lustig zu machen. Da beschloss ich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. An meinem freien Tag kam ich gegen Mittag. Ich sagte einem der stellvertretenden Manager, dass ich mich mit den Sicherheitsprotokollen vertraut machen wollte. Er zuckte nicht einmal, zeigte mir nur, wie man im Hinterbüro auf das Kamerasystem zugreift. Ich verbrachte etwa 30 Minuten damit, die Steuerung zu lernen, Aufnahmen zurückzuspulen, Winkel zu wechseln, alles Nötige. Also kam ich am nächsten Abend früher, normale Schicht, dasselbe Team, und tat so, als wäre alles in Ordnung. Ich wurde der Haushaltswarenabteilung zugeteilt, arbeitete zwischen Stapeln von Bettlaken und Handtüchern. Ich stellte eine ganze Auslage Handtücher auf einen Klapptisch und ging, um den nächsten Stapel zu holen. Als ich zurückkam, war der Tisch leer. Kein Handtuch auf dem Boden, einfach verschwunden. Ich rannte in den Sicherheitsraum, Herzschlag hämmernd, setzte mich an das Terminal, spulte das Filmmaterial zurück, ging auf die exakte Zeit und drückte Play. Ich sah mich, wie ich die Handtücher stapelte und dann wegging. Und dann sah ich ihn. Er kam von links ins Bild, geduckt. Ein alter Mann mit einem staubigen braunen Mantel, das Gesicht von der Kamera verschwommen. Er ging auf den Tisch zu, nahm ein Handtuch nach dem anderen und trug sie aus dem Bild. Seine Bewegungen waren fließend, als wüsste er, dass ihn niemand erwischen würde. Er sah sich nicht um. Er zögerte nicht, kam immer wieder zurück und nahm alle Handtücher mit, dann ging er ruhig in den Mitarbeiterbereich. Ich pausierte das Band, spulte zurück und sah es mir nochmal an. Er trug keine Uniform. Es war niemand, den ich je zuvor gesehen hatte. Er hatte einen Buckel und langes, weißes, wirres Haar. Er ging mit einem Hinken, als wäre etwas mit seinem rechten Fuß nicht in Ordnung. Aber was mich am meisten traf, was ich nie vergessen werde, war, wie ruhig er wirkte. Dieser Mann war im Frieden. Ich rief Amy. Sie kam, sah sich die Aufnahmen mit mir an und ich sah, wie ihr die Farbe aus dem Gesicht wich. »Es ist derselbe Typ«, murmelte sie. »Ich schwöre, das ist derselbe, den ich vor 2 Wochen im Gartencenter gesehen habe. Wer zur Hölle ist das?«, fragte ich. Sie antwortete nicht, nahm einfach das Telefon und rief die Polizei. Die Beamten kamen gegen 3 Uhr morgens. 2 Streifenwagen mit ausgeschalteten Lichtern, als würden sie auf eine Bombendrohung reagieren, nicht auf einen Eindringling. Amy empfing sie im Foyer und brachte sie ins Büro, wo ich das Filmmaterial erneut abspielte. Der ältere Beamte beugte sich vor, betrachtete die verschwommene Gestalt. Sein Gesicht war nie klar zu sehen, nur das Hinken, der Mantel und die gleichen wiederholten Bewegungen. »Jesus«, flüsterte der jüngere Beamte. »Wie lange geht das schon so?« »Wir wissen es nicht«, sagte Amy angespannt. »Wir haben bemerkt, dass Dinge verschwinden. Wir dachten, vielleicht spielt jemand nur mit uns.« »Hat jemand diesen Mann persönlich gesehen?« »Nein«, sagte ich. »Bis jetzt.« »Ich glaube, ich habe ihn letzte Woche gesehen«, gestand Amy. Die nächsten 3 Stunden durchkämmten sie das Gebäude, jede Ecke, jeden Gang. Sie öffneten alle Notausgänge, gingen durch die Gänge nahe dem Lager. Nichts. Keine Spuren, keine Decken, keine versteckten Dosen. Sie brachten sogar einen Hund, und der schnüffelte nur, ohne wirklich zu reagieren. Niemand konnte es erklären. Der Laden schloss streng um 23 Uhr, und wir waren die einzigen drinnen. Keine Anzeichen von gewaltsamem Eintritt, keine Spuren von Aufenthalt. Es war, als würde der Mann auftauchen, wenn die Lichter ausgingen, seine Routine machen und verschwinden. Am Morgen nahmen sie unsere Aussagen auf, sagten uns, wir sollten wachsam bleiben und gingen. Das war alles. Keine Antworten, kein Nachhaken. Nur ein Abschied mit zusammengepressten Lippen und ein »Rufen Sie uns, wenn er wieder auftaucht«. Die folgenden Schichten waren angespannt und jeder spürte es. Amy verdoppelte unsere Rundgänge. Scott und Felix hörten auf zu scherzen. Ernie rieb sich ständig den Kiefer und murmelte vor sich hin. Niemand sprach es laut aus. Aber wir alle erwarteten, ihn wiederzusehen. Erwarteten, dass die Handtücher verschwanden, dass sich Türen von selbst öffneten. Aber nichts geschah. Weder eine Woche noch einen Monat. Und die Seltsamkeit hörte plötzlich einfach auf. Und aus irgendeinem Grund war das fast schlimmer. Kennst du dieses Gefühl, wenn dich jemand beobachtet, aber du es nicht beweisen kannst? Genau so fühlte es sich an. Jeder Gang schien eigene Augen zu haben. Jedes Lichtflackern ließ meinen Puls rasen. Manchmal hörte ich Schritte, obwohl ich wusste, dass ich allein in einem Bereich war. Gerade leise genug, dass es wie Einbildung wirkte. Ernie kündigte 2 Wochen später. Sagte, er brauche einen saubereren Job. Hinterließ keine Nummer, verabschiedete sich nicht. Amy hörte auch irgendwann auf, Nachtschichten zu machen, wechselte in den Tagdienst und hielt den Kopf unten. Ich blieb noch ein paar Monate, vor allem wegen des Geldes, aber ich hörte auf, alleine herumzugehen. Ich stellte sicher, immer mit jemandem zusammen zu sein, auch wenn es bedeutete, so zu tun, als bräuchte ich Hilfe bei etwas, das ich schon 100 Mal gemacht hatte. Ich würde gerne sagen, dass mich das mutiger machte, aber in Wahrheit lernte ich nur so zu tun, als hätte ich keine Angst. Schließlich zog ich um, bekam einen anderen Job, etwas viel Normaleres mit Fenstern und Tageslicht. Aber ich denke immer noch an diesen Mann. Und ab und zu fahre ich an diesem Laden vorbei. Er steht immer noch da, nachts erleuchtet wie eine leuchtende Kiste voller Geheimnisse. Ich frage mich, ob er immer noch dort drin ist. Und ich frage mich, ob er jemals wirklich gegangen ist. Vielleicht war er nie obdachlos. Vielleicht war er nie real. Vielleicht waren wir nur Teil von etwas, das niemand erklären konnte. Soweit ich weiß, wurde niemand gefasst. Es gab keine Neuigkeiten, keine Verhaftung. Nur ein Schatten auf einem verschwommenen Bildschirm, der sich durch die Gänge bewegte. Ich bin 18 Jahre alt und lebe allein in meiner Wohnung mit meinem Hund. Ich wohne etwa 8 Meilen außerhalb der Stadt, also kann es manchmal ein Problem sein, Essen nach Hause liefern zu lassen. Ich hätte nie gedacht, dass Uber Eats gefährlich sein könnte. Man hört vielleicht einige Geschichten, aber man glaubt nie, dass sie einem selbst passieren. Zumindest dachte ich das. Es war Freitagnachmittag. Ich war dabei, meine Wohnung zu putzen und mich darauf vorzubereiten, dass mein Freund zu Besuch kam. Wir führen eine Fernbeziehung, also sehe ich ihn nur am Wochenende. Deshalb versuche ich immer, alles sauber zu haben, bevor der Samstag kommt. Ich hatte etwa 2 Stunden lang geputzt und es war schon nach 18 Uhr, also hatte ich Hunger. Ich wollte kein weiteres Geschirr schmutzig machen, da ich gerade alles gespült und die Küche gereinigt hatte. Ich beschloss, Essen zu bestellen, um kein weiteres Chaos zu machen. Ich bestellte mein Essen und bekam die Benachrichtigung, dass der Fahrer unterwegs war und einen weißen Honda Fit Sport fuhr. Da ich ein junges Mädchen bin, das allein lebt, habe ich meine Lieferanweisungen so eingestellt, dass die Bestellung kontaktlos vor die Tür gestellt wird. Ich saß im Wohnzimmer und sah fern, als ich die Nachricht erhielt, dass mein Essen geliefert worden sei. Sobald ich die Benachrichtigung bekam, stand ich auf, aufgeregt, es abzuholen. Ich war sehr hungrig. Als ich die Tür öffnete, war das Essen nicht da. Ich dachte, vielleicht hätte er es vor der falschen Tür abgestellt, aber nachdem ich alle Türen überprüft hatte, fand ich nichts. Ich ging zurück hinein und wollte gerade eine Nachricht schicken, als ich ein Klopfen an meiner Tür hörte. Es war mein Nachbar von nebenan. Er hielt mein Essen in der Hand und sagte: "Hallo, es tut mir leid. Ich habe dein Essen dem Lieferfahrer abgenommen, weil ich gesehen habe, wie er durch deine Fenster geschaut hat, und ich war mir nicht sicher, was er da tat." Ich nahm das Essen und bedankte mich, während ich mich fragte, was zum Teufel da gerade passiert war. Ich ging zurück in meine Wohnung und schaute einen Film. Als ich mich fürs Bett fertig machte, duschte ich, schaltete den Fernseher aus und vergewisserte mich, dass alle Türen verschlossen waren. Ich legte mich hin, rief meinen Freund an und schlief schließlich ein. Mehrmals in der Nacht wachte ich auf, weil mein Hund in Richtung Fenster oder Hintertür knurrte. Mein Hund ist nicht besonders groß oder einschüchternd. Er ist ein kleiner Hund von 2,5 Kilogramm, aber es ist trotzdem beängstigend, wenn er knurrt und man überrascht wird. Schließlich schaffte ich es, ihn zu beruhigen, damit er wieder einschlief. Keine 15 Minuten später wurde ich von Klopfgeräuschen am Fenster geweckt. Mein Hund drehte völlig durch, bellte, knurrte und jaulte sogar. Ich konnte mich im Bett nicht bewegen. Ich zog mir die Decke über den Kopf und ließ nur einen kleinen Spalt, um zum Fenster sehen zu können. Ich rief die Polizei und flüsterte ins Telefon. Ich erklärte der Disponentin, dass jemand in meinem Hinterhof sei und dass mein Fenster nicht verschlossen war, also leicht geöffnet werden konnte. Sie wies mich an, in ein anderes Zimmer zu gehen und sagte, die Polizei sei gleich da. Ich rannte in die Küche, nahm ein Messer und wartete darauf, blaue und rote Lichter zu sehen oder Sirenen zu hören. Es schien eine Ewigkeit zu dauern. Ich schaute durch das Küchenfenster und hätte nie erwartet, was ich sah. Das Auto des Uber-Fahrers, der mein Essen geliefert hatte, stand auf der anderen Straßenseite. Wenn man meine Wohnung verlässt, gibt es auf der linken Seite ein freies Feld, das genutzt wird, um Anhänger zu parken und Hunde spielen zu lassen. Dort stand er geparkt, aber ich konnte niemanden im Auto sehen. In diesem Moment wurde mir klar, er ist in meinem Hinterhof. Schließlich kam die Polizei. Ich konnte kaum sprechen, zitterte und weinte. Ich erklärte einem Beamten, was passiert war, während ein anderer meinen Hinterhof überprüfte, wo das Schlafzimmerfenster ist. Ein weiterer Beamter ging, um das Auto zu kontrollieren, das immer noch auf dem Feld stand, aber er war nicht darin. Die beiden Beamten kamen zurück und begannen, mit dem Polizisten zu sprechen, der bei mir war. Sie sagten, dass es Fußspuren im Hinterhof gäbe, da es wegen des Regens in der Nacht zuvor sehr matschig war. Ich geriet in Panik. Nicht nur, weil man so etwas nicht hören will, sondern auch, weil, wenn er nicht bei den Polizisten verhaftet worden war und nicht in seinem Auto war, wo war dieser Mann dann? Mein Nachbar kam heraus, um zu sehen, was los war. Die Beamten erklärten ihm die Situation. Dann erzählte er, wie er am Nachmittag mein Essen entgegengenommen hatte. Er bot mir an, die Nacht in seiner Wohnung zu verbringen, falls ich mich dort sicherer fühlen würde. Merkwürdigerweise lehnte ich ab, und als alle Polizisten gegangen waren, kehrte ich in meine Wohnung zurück. In dem Glauben, dass alles vorbei sei, verbrachte ich noch ein paar Stunden damit, zu versuchen, mich zu beruhigen und einzuschlafen. Aber um 2 Uhr morgens wachte ich durch Klopfen an der Haustür und Polizeistimmen auf. Ich konnte nicht glauben, dass es schon wieder passierte. Ängstlich stand ich auf und ging zur Tür. Es war die Polizistin, mit der ich zuvor gesprochen hatte. Sie erklärte mir, dass sie sich in meiner Wohnung versteckt hätten, um den Mann zu beobachten, falls er zurückkehrte. Und das tat er. Sie fingen ihn dabei ab, wie er sich meiner Haustür näherte und versuchte einzudringen. Mein Herz sank, als ich das hörte. Dann informierte sie mich, dass er verhaftet worden sei und ich mir keine Sorgen mehr machen müsse. Ich bedankte mich und versuchte wieder zu schlafen, auch wenn es mir diesmal nicht gelang. Seitdem benutze ich Uber Eats nicht mehr, wenn ich allein zu Hause bin. Das geschah, als ich 25 Jahre alt war. Ich fuhr von Nord nach Südtexas und aufgrund meines Arbeitsplans konnte ich das nur spät in der Nacht tun. Ich war den größten Teil der Strecke auf der Route 281 unterwegs und zu dieser späten Stunde war es eine einfache, gerade Straße. Ich musste nur wach bleiben. Ich war schon ziemlich erschöpft von der Arbeit und mich danach sofort auf die Straße zu begeben, war brutal. Ich musste mehrere Stops an irgendwelchen Tankstellen einlegen, nur um weiterzukommen. Ich glaube, es war beim 3. Mal, dass ich etwas schläfrig wurde und außerdem den Tank auffüllen musste. Ich hielt an der ersten Tankstelle, die ich auf den verlassenen Nebenstraßen finden konnte. Ich erinnere mich nicht, was für eine Tankstelle es war. Vielleicht eine Sunoco oder Shell. Auf dem Parkplatz stand nur noch ein weiteres Auto. Ich parkte neben einer der Zapfsäulen und ging hinein. Im Laden waren 2 Personen. Der Kassierer und ein anderer Mann, den ich bemerkte, wie er die Gänge auf und ab lief. Ich ging zur Kaffeemaschine und schenkte mir eine Tasse ein. Der Mann, der herumging, kam auf mich zu und sagte, »Vorsicht, der ist heiß« und ging dann weiter. Es war ein schlechter, beunruhigender und unnötiger Gesprächsversuch, den ich nicht erwiderte. Ich war nicht in Stimmung. Ich antwortete nicht und brachte den Kaffee zum Kassierer, wo ich sowohl für den Kaffee als auch für das Benzin bezahlte. Der Mann kam von hinten näher, während ich zahlte, und sagte, »Mir gefällt dein Top sehr«. Ich antwortete mit »Danke«, laut genug, damit er es hören konnte. Dann fuhr er fort mit, »Wohin fährst du so spät?« Zu diesem Zeitpunkt war ich schon sehr verärgert und bat ihn nachdrücklich, mich in Ruhe zu lassen. Der Kassierer war ein hispanischer Mann von etwa 40 Jahren. Ich war mir nicht sicher, wie viel Englisch er verstand oder ob er die Situation vor ihm überhaupt wahrnahm, aber er war auch ein kleiner, schmächtiger Mann und es war zweifelhaft, dass er eingreifen würde. Der Mann hinter mir sagte, beruhig dich, nachdem ich ihn gebeten hatte, mich allein zu lassen. Ich verließ den Laden, ohne ein weiteres Wort zu sagen, und ging zu meinem Auto. Ich hörte, wie sich die Tür ein paar Sekunden, nachdem ich hinausgegangen war, wieder öffnete. Ich stand an meinem Auto, bereit, den Tank zu füllen. Während das Benzin in mein Auto floss, hörte ich seine Schritte auf dem Beton, auf der anderen Seite der Zapfsäulen, und dann blieben sie stehen. Die Schritte verstummten. Ich schaute hin und sah ihn beunruhigend auf der anderen Seite der Zapfsäule stehen, die ich benutzte. Er stand buchstäblich einfach da und starrte mich an. Er tankte nicht. Es war nicht einmal ein Auto dort. Ich begann zu überlegen, mein Pfefferspray aus der Mittelkonsole zu nehmen. Der Mann fragte, »Bist du allein?« Als er das sagte, wurde mir die Schwere der Situation noch viel deutlicher. Ich antwortete, »Nein, mein Freund ist im Auto.« Ich öffnete die Tür und griff schnell nach dem Pfefferspray aus der Mittelkonsole, hielt es an meiner Seite und tat so, als wäre ich weiterhin auf das Tanken konzentriert. Der Mann kam um die Zapfsäule herum, als wolle er zu meiner Seite gehen. Er sagte, »Ich sehe niemanden im Auto.« Ich zog das Pfefferspray heraus und richtete es auf ihn. Er lachte und wich zurück. Er sagte, er habe nur versucht, ein Gespräch zu führen, während er rückwärts ging und seinen Blick fest auf mich gerichtet hielt. Ich war fast mit dem Tanken fertig, als ich ein Klacken hörte und spürte, wie die Zapfsäule stoppte. Der Tank war voll. Ich hatte etwa 6 Dollar Wechselgeld und musste zurück in den Laden, um es zu holen. Der Mann stand zwischen mir und dem Laden. Ich musste eine Entscheidung treffen. Ich beschloss, mein Wechselgeld zu holen. Ich hielt den Arm oben, das Pfefferspray weiterhin auf ihn gerichtet. Er wich weiter zurück, lachend. Als es sicher war, drehte ich ihm den Rücken zu und ging in den Laden, wo ich den Kassierer nach meinem Wechselgeld fragte. Ich sagte ihm, dass dieser Mann mir ein sehr unangenehmes Gefühl machte, aber es schien, als verstünde er nicht wirklich, was ich sagte. Als ich mein Wechselgeld erhalten hatte, schaute ich vor dem Verlassen in Richtung Parkplatz. Ich sah den Mann nicht dort. Ich hatte Angst, hinauszugehen und dachte, was, wenn er sich irgendwo versteckt? Ich ging vor den Laden hinaus und blieb auf dem kleinen Gehweg stehen, während ich mich umsah. Der Mann war aus dem Blickfeld verschwunden, was bedeutete, dass er sich ganz sicher versteckte. Schließlich fuhr ein Pickup-Truck auf den Parkplatz und hielt neben einer der Zapfsäulen. Ein großer Mann mit Bart stieg aus und ich ging auf ihn zu, um ihn um Hilfe zu bitten. Ich bat ihn nachzusehen, ob sich jemand hinter meinem Auto versteckte. Er war verwirrt, tat es aber für mich. Er ging auf die andere Seite meines Autos und rief, »Was machst du da?« Und da war der unheimliche Mann, der sich hastig von meinem Auto entfernte. Er begann in die Dunkelheit rund um die Tankstelle zu rennen. Ich glaube, das bedeutete mir sehr viel, und der Mann mit seinem deutlichen Südstaaten-Akzent sagte mir, ich solle vorsichtig sein. Ich verließ diesen Parkplatz hastig und setzte meine Fahrt fort. Dieser unheimliche Mann hatte hundertprozentig darauf gewartet, mich anzugreifen, sobald ich die Türen meines Autos entriegelte. Und das hat mich wirklich verstört. Ich fuhr eine lange Strecke, um die letzte Pizza der Nacht auszuliefern. Es war schon tief in der Nacht, etwa gegen 2 Uhr morgens. Ich lebe in einer ziemlich kleinen Stadt und arbeite für eine lokale Pizzeria, die einer der wenigen Orte war, die Lieferdienst anboten, da die meisten Häuser hier recht verstreut liegen. Die Straße, auf der ich unterwegs war, war eine wenig befahrene Nebenstraße, die praktischerweise von einer Seite der Stadt zur anderen führte, ohne Ampeln oder Kreuzungen. Sie war größtenteils leer und verlief durch den Wald, der unsere Stadt umgibt. Während ich fuhr, fühlte sich mein Auto plötzlich anders an. Ich überprüfte die Tankanzeige, die auf halbvoll stand, und es erschien kein anderes Warnsignal auf dem Armaturenbrett. Ich dachte, es wäre nichts und ignorierte es, aber je weiter ich fuhr, desto mehr Probleme machte der Wagen. Er fuhr unregelmäßig, schwankte in der Geschwindigkeit, während ich versuchte, das Tempo zu halten, bis er einfach nicht mehr beschleunigte. Der Wagen rollte noch ein Stück und ich lenkte ihn langsam an den Straßenrand, halb im Gras stehend. Genervt schaute ich noch einmal auf das Armaturenbrett und versuchte, den Motor zu starten, aber ohne Erfolg. Frustriert rieb ich mir die Augen und stieg dann ruhig aus, um nach äußeren Schäden am Wagen zu suchen. Ich sah nichts, aber es war ein sehr altes Auto. Und ehrlich gesagt wusste ich nicht einmal genau, wonach ich schauen sollte. Während ich draußen stand, blickte ich die Straße hinunter und sah außer Nebel und Bäumen nichts. Doch als ich zurückblickte, woher ich gekommen war, erkannte ich in der Ferne eine Gestalt, die im Nebel auf der anderen Straßenseite stand. Ich stieg wieder ins Auto und rief einen meiner Arbeitskollegen an, der auch ein Freund von mir war, und bat ihn, mich abzuholen. Er stimmte zu, meinte aber, dass er erst in etwa 30 Minuten da sein würde. Ich bedankte mich und rief dann den Kunden an, um ihn über die Situation zu informieren und mich für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Sie nahmen es freundlich auf, also blieb mir nichts anderes übrig, als zu warten. Nach einer Weile erinnerte ich mich an die Gestalt, die ich gesehen hatte, und überprüfte die Spiegel, doch ich sah nichts. Niemand stand am Straßenrand oder in der Nähe der Bäume, aber es war sehr dunkel und neblig. Ich setzte mich zurück, öffnete die Pizzaschachtel und nahm mir ein Stück, während ich wartete. Mit der Zeit begann ein beunruhigendes Gefühl in mir zu wachsen. Auf dieser leeren Straße, mit so eingeschränkter Sicht, bekam ich Angst. Ich konnte nur ein paar Meter in den Wald hineinsehen, bevor alles in Dunkelheit versank, und der Nebel auf der Straße schien immer dichter zu werden. Ich wartete 30 Minuten lang, hielt die Augen offen und überprüfte die Spiegel, bis ich etwas hörte. Schritte, immer deutlicher, die aus der Dunkelheit des Waldes näher kamen. Ich blickte in den leeren Nebel und sah einen Mann in der Nähe eines Baumes auftauchen. Er ging direkt auf mein Auto zu, klopfte an die Scheibe und schenkte mir ein freundliches Lächeln. Tut mir leid, ich kann das Fenster nicht herunterlassen, sagte ich durch die Scheibe, unsicher, was ich sonst sagen sollte. Der Mann sagte nichts, versuchte dann aber beiläufig, die Tür zu öffnen, bevor er nach hinten ging. Ich beobachtete ihn im Rückspiegel, wie er sich neben den Kofferraum stellte und so tat, als wolle er sich verstecken, während er etwas in den Händen hielt. Genau in diesem Moment durchbrachen die Scheinwerfer eines anderen Autos den Nebel weiter vorne auf der Straße. Der Mann sah, wie das Auto langsamer wurde und sich hinter mir einreihte und rannte dann in den Wald, wo er im Nebel verschwand. Mein Freund schien den Mann ebenfalls bemerkt zu haben, denn er fuhr sehr vorsichtig an mein Auto heran. Wir ließen den Wagen schließlich zurück und auf dem Rückweg erzählte mir mein Freund, dass der Mann eine Waffe in der Hand gehabt hatte, bevor er in den Wald rannte. Wir riefen die Polizei und schickten einen Abschleppwagen, um das Auto abzuholen, das aufgebrochen und geplündert worden war. Es stellte sich heraus, dass die Tankanzeige in der Mitte stecken geblieben war und der Tank tatsächlich leer war. Aber was den Mann betrifft, gibt es keine Informationen. Ich weiß nicht, was er vorhatte. Offensichtlich wollte er das Auto stehlen, aber was hätte er getan, wenn er es versucht hätte, während ich noch darin saß? Und warum war er dort, auf dieser verlassenen Straße, mitten in der Nacht? Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich nie wieder gesehen worden wäre, wenn mein Freund nicht genau in diesem Moment aufgetaucht wäre. Dies geschah 2021, als ich Vollzeit für Uber arbeitete. Ich lebe in einer Stadt, die besonders im Sommer viele Touristen anzieht. Fahrdienste können also eine gute Einkommensquelle sein, wenn man regelmäßig arbeitet. Ich arbeitete hauptsächlich nachts, zum Teil, weil ich ein Nachtmensch bin und zum Teil, weil es weniger Verkehr gibt und betrunkene Fahrgäste, die von den Bars zurückkommen, besser Trinkgeld geben. In der Nacht, in der es passierte, war es ungefähr 1.30 Uhr morgens, ein typisches Samstagabendszenario. Ich hatte gerade eine Gruppe von College-Studenten abgesetzt, die ständig hinten im Auto schrien, also freute ich mich über eine Fahrtanfrage, die ruhiger wirkte. Der Name lautete Chris und der Abholort war eine kleine Seitenstraße in der Nähe der Innenstadt. Seltsam war, dass der PIN in einer etwas merkwürdigen Gegend lag, nicht in der Nähe von Bars oder Wohnungen, eher in der Nähe des Hinterhofs eines alten Einkaufszentrums. Aber ich dachte, vielleicht war es nur ein falscher GPS-Marker. Passiert manchmal. Ich fuhr hin und sah einen Jungen an der Ecke stehen, mit Kapuzenpullover und Jeans, der auf sein Handy schaute. Ich hielt an und sagte, Chris. Er nickte und stieg ohne viele Worte auf den Rücksitz. Er roch nicht nach Alkohol und lallte nicht. Er wirkte nüchtern und einfach sehr still. Er sagte kein Hallo und antwortete nicht, als ich fragte, wie sein Abend verlaufen sei. Manche Menschen reden einfach nicht viel, also schenkte ich dem keine weitere Aufmerksamkeit. Ich startete die Fahrt und das Ziel lag auf der anderen Seite der Stadt, etwa 25 Minuten entfernt, in einem Vorort, in den ich nur ein- oder zweimal zuvor gefahren war. Seltsam war, dass es dunkel war. Manche Straßen hatten keine Beleuchtung, ziemlich abgelegen. Etwa 5 Minuten nach Fahrtbeginn bemerkte ich, dass Chris sein Handy in der Hand hielt, aber nicht schrieb oder jemanden anrief. Er hielt es flach auf seinem Schoß, mit eingeschaltetem Licht, leicht zu mir gerichtet. Ich fragte halb im Scherz, »Alles in Ordnung da hinten?« Er murmelte nur, »Ja«, und schaltete die Taschenlampe aus. Die nächsten 20 Minuten waren völlig still. Nur das Summen des Motors und eine seltsame Spannung im Auto. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Er wirkte nicht bedrohlich, aber definitiv unheimlich, als wäre er nicht wirklich anwesend. Wir erreichten den Vorort und folgten dem GPS bis zum Haus. Aber als wir näher kamen, bemerkte ich, dass es völlig dunkel war. Kein Licht auf der Veranda, drinnen kein Licht, nichts. Ich fragte, ist das der richtige Ort? Chris antwortete nicht. Er saß einfach da. Ich drehte mich um und sah ihn an, wiederholte die Frage etwas lauter. »Hey, ist es hier?« Er schaute an mir vorbei durch das Fenster. Ich wiederholte die Frage noch einmal und schließlich nickte er. Auch stellte ich das Auto ab und sagte, »Schönen Abend noch.« Er bewegte sich nicht. Er saß einfach da. Ich fragte erneut: Alles in Ordnung? Schließlich griff er nach der Türgriff und stieg aus, schloss aber die Tür nicht. Er stand draußen mit geöffneter Tür und blickte zum Haus. Ich wartete im Auto. Einige Sekunden vergingen, dann 20, dann eine ganze Minute. Ich wollte gerade etwas sagen, als er sich plötzlich umdrehte, mich durch die geöffnete Tür ansah und sagte: Ich muss zurück. Ich blinzelte und fragte: Zurück wohin? Er sagte: Dorthin, wo du mich abgeholt hast. Sein Ton war flach, ohne Emotion. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Das war eine 25-minütige Fahrt und ich konnte den Weg nicht einfach umdrehen. Ich sagte ihm, er müsse eine neue Fahrt anfordern, aber er sah mich nur an. Er flehte: Bitte, ich muss zurück. Ich wiederholte: Du musst es über die App anfordern. Dann sagte er etwas, das mir eine Gänsehaut bescherte. Ich kann nicht. Sie sind noch nicht gegangen. Ich konnte nur antworten: Wer ist noch nicht gegangen? Keine Antwort. Er blieb einfach dort, immer noch die Tür offen haltend. Ich bemerkte, dass er schwer atmete. In diesem Moment fühlte ich mich ernsthaft unwohl. Ich sagte: Schau, ich kann keine neue Fahrt starten, wenn du sie nicht anforderst. Er sah mich noch eine Sekunde an, dann trat er langsam zurück und schloss die Tür. Er ging zum Haus, obwohl es völlig dunkel wirkte und leer schien. Ich wartete, bis er die Veranda erreichte, bevor ich losfuhr. Als ich um die Ecke bog, beendete ich die Fahrt in der App und begann zurück ins Zentrum zu fahren. Ein paar Blocks weiter hielt ich an einer 24-Stunden-Tankstelle, um auf die Toilette zu gehen und etwas zu trinken. Ich parkte an der Seite des Gebäudes, ging hinein und kam etwa 4 Minuten später zurück. Als ich zu meinem Auto zurückkam, fühlte es sich an, als würde mein Gehirn einen Kurzschluss haben. Chris saß auf dem Rücksitz, derselbe Kapuzenpullover, derselbe Gesichtsausdruck. Ich dachte, ich hätte die Türen vorher abgeschlossen, aber auf irgendeine Weise war er wieder im Auto. Ich öffnete die Fahrertür und setzte mich langsam zurück, hielt ihn im Spiegel im Blick. »Wie bist du wieder reingekommen?«, fragte ich. Er sagte nur: »Bring mich zurück.« Ich sagte: »Ich rufe die Polizei«, und griff nach meinem Handy. Dann beugte er sich so weit vor, dass ich seinen Atem hören konnte, und sagte: »Sie sind immer noch im Haus.« Ich weiß nicht warum, aber ich rief nicht die Polizei. Etwas an seiner Art ließ mich glauben, dass er irgendeine Art Episode hatte. Ich spielte mit und fragte: »Wem gehört das Haus?« Er sagte: »Meinen Eltern.« Ich fragte, ob er dort wohnt, und er antwortete: »Nicht mehr.« Das ließ mir die Nackenhaare aufstellen. Ich begann langsam zurückzufahren zu dem Ort, an dem ich ihn abgeholt hatte. Jeder Teil von mir schrie, es nicht zu tun, aber ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Als wir näher kamen, begann er schwerer zu atmen und wippte leicht auf dem Sitz. Irgendwann flüsterte er: »Sie sind immer noch da. Sie werden nicht gehen, egal was ich tue.« Als wir das Haus erreichten, gab es immer noch kein Licht und keine Anzeichen von Leben. Er stieg aus, sagte nichts und stellte sich vor die Tür. Kein Klingeln, nichts. Er blieb einfach stehen. Ich wartete etwa 30 Sekunden, dann fuhr ich wieder weg, stellte sicher, dass die Türen verschlossen waren. Ich fuhr 3 Blocks weiter, parkte unter einer Straßenlampe und blieb dort 10 Minuten, um zu verarbeiten, was passiert war. Ich dachte darüber nach, die Polizei zu rufen, aber was sollte ich sagen? Dass ein Typ 2-mal in mein Auto stieg und seltsame Dinge sagte. Technisch gesehen war kein Verbrechen passiert, soweit ich wusste. Also fuhr ich einfach nach Hause und schlief diese Nacht nicht. Am nächsten Tag meldete ich die Fahrt bei Uber und ehrlich gesagt bereute ich, sie nicht der Polizei gemeldet zu haben, denn der Mann könnte psychisch krank gewesen sein und Hilfe gebraucht haben. Ich hoffe, er hat niemandem Schaden zugefügt. Wer weiß, ob das Haus wirklich das seiner Eltern war oder ob er einfach eine manische Episode hatte. Ich habe dieses Jahr meinen ersten Job als Pizzahut-Lieferant angefangen. Ich bin 16 Jahre alt, also war es ein Teilzeitjob, den ich ein paar Tage die Woche nach der Schule machte. Ich habe mich für Pizza Hut entschieden, weil es heutzutage nicht so beschäftigt ist und ich keinen Job wollte, der mich die ganze Zeit stresst. Die ersten Monate vergingen ohne besondere Vorkommnisse. Es war ein sehr langweiliger und repetitiver Job, der die meisten Tage vergesslich machte, aber dann hatte ich eine Erfahrung, die ich nie vergessen werde. Es war ein Freitag und wir bekamen kurz vor Feierabend eine Bestellung. Die Adresse war nicht weit entfernt, aber sie führte durch einen Teil der Stadt, in den ich fast nie kam. Dieses Viertel war anders als der Rest. Es gab dort nicht viele Häuser oder Geschäfte, was mir wenig Grund gab, dorthin zu fahren. Während ich fuhr, überprüfte ich ständig das GPS, das mich durch das gesamte Viertel führte und scheinbar jede Straße abbog, bis es schließlich anzeigte, dass ich angekommen war. Aber etwas war merkwürdig. Zu meiner Linken war eine Reihe von etwa 6 oder 7 Häusern und rechts ein Weg, der zu einem Park führte. Das GPS zeigte die Orientierungspunkte rechts an, also überprüfte ich die Adresse noch einmal auf Google und tatsächlich war es die Adresse des Parks. Ich parkte am Straßenrand, holte die Pizza und ging den Weg entlang. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass es nur ein Fußweg war, der zu keinem Spielplatz oder ähnlichem führte. Dort hatte ich erwartet, eine Gruppe Kinder zu finden, die Pizza bestellt hatte. Stattdessen saß ein Mann ein Stück weiter auf einer Bank und winkte mir zu. Ich begann mich zu nähern, immer noch ein wenig unsicher. Als ich näher kam, stand er auf und begann in seiner Geldbörse nach Geld zu suchen. Allein die Tatsache, dass er nachts auf einem Fußweg war und aus irgendeinem Grund wollte, dass ihm die Pizza genau dort geliefert wurde, war seltsam, so dass ich skeptisch war, als ich ihn grüßte. Wir begannen über alles Mögliche zu sprechen, doch während des Gesprächs fing der Mann an, mit sich selbst zu reden und wiederholte Sätze wie »Mir geht es gut« und »Alles wird gut«, was mich dazu brachte, ihn zu fragen, ob es ihm wirklich gut gehe. Er hielt inne und sah mich an. In seinen Augen sah ich Angst und Hilflosigkeit, etwas, das ich so noch nie zuvor in den Augen eines Menschen gesehen hatte. Allein durch diesen Blick durchströmte Adrenalin meinen Körper, und ich drehte mich um, nur um einem großen Mann gegenüberzustehen, der eine Stoffmaske im Gesicht trug. Er richtete ein Messer auf mich und schrie, ich solle meine Taschen leeren und alles auf den Boden legen. Schnell tat ich, was er sagte, und erschrak noch mehr, als er begann, sowohl mich als auch den Mann auf der Bank kräftig vom Weg in den Wald zu schieben, alles liegen zu lassen und keinerlei Interesse an meinen Sachen zu zeigen. Wir gingen ein paar Minuten in den Wald hinein, weit genug, dass man das Licht des Weges nicht mehr sah. Dann stieß mich der Mann plötzlich zu Boden und rannte in eine andere Richtung. Überraschenderweise ließ mich der maskierte Mann allein und lief ihm hinterher. Ich stand schnell auf und rannte zurück zum Weg, sah und hörte nichts weiter. Die Polizei kam nur wenige Minuten, nachdem ich angerufen hatte, aber beide Männer waren verschwunden und soweit ich weiß, sind sie es immer noch. Ich kann nicht sagen, warum das andere Opfer mich zu Boden stieß, wahrscheinlich um mich zurückzulassen und selbst entkommen zu können. Ich gebe ihm keine Schuld, aber es war eine feige Tat, die mir etwas von Mitleid für ihn und das, was er danach durchmachen musste, nahm. Es ist unklar, welche Absicht der Entführer hatte, aber die Tatsache, dass er kein Interesse an meinem Portemonnaie oder meinen Sachen zeigte, lässt mich glauben, dass sein Ziel etwas extrem Schreckliches war. Ironischerweise war es der Egoismus des anderen Opfers, der mich in diese schreckliche Situation brachte, aber gleichzeitig auch der Grund, warum ich ihr entkam.